willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoToNetwork. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und freue mich sehr auf die heutige Folge mit der großartigen Dina Uthmann von HubSpot, die ihr bestimmt aus dem ein oder anderen Podcast oder vielleicht aus dem LinkedIn-Kontext kennt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, weil ich glaube, wir seit über einem Jahr versuchen, diese Folge irgendwie aufzunehmen und dann hattest du mal irgendwie drei Teams, die du parallel managen musstest und hier und da was zu tun. Und da hat es bei mir wieder nicht gepasst. Und heute nehmen wir auf, hoffentlich, wenn die Technik hält. Es ist tatsächlich Versuch 2. Dina, ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist und dass wir heute sprechen.
Ich freue mich auch sehr, dass wir es finally geschafft haben.
Und jetzt höre ich dich auch. Ist das großartig, nachdem was im ersten Versuch nicht geklappt hat. Dina, willst du für die 2, 3 Leute, die dich noch nicht kennen, nochmal 1, 2 Sätze sagen, wer du bist, was du machst?
Super gerne. Ich bin Dina, bin aktuell bei HubSpot, leite eines von unseren 5 Mid-Market-Sales-Dachteams. Ich bin damals, wie wahrscheinlich ganz viele Vertriebler, unbewusst und zufällig im Vertrieb reingerutscht. Die damalige Stelle, auf die ich mich beworben habe, hieß International Management Trainee. War eine Vertriebsstelle. aber am Ende des Tages bin ich sehr dankbar, dass ich da reingerutscht bin, weil ich mich damit sozusagen in dieser SaaS-Welt gefunden habe. In einem sehr frühen Stadium meiner Karriere war dann da Vertrieblerin, Software verkauft, ein SaaS-Produkt. Bin dann aufgestiegen zu einem Teamlead. Sehr, sehr jung, mit 22 war ich Teamlead, super unerfahren, viel durch kaltes Wasser gelernt. Bin dann nach Portugal, habe da ein MBA gemacht, bin dann zurück, wollte raus aus dem Vertrieb, hatte überlegt, ins Recruiting zu gehen. Bin dann in ein Series A Startup, da als Head of Sales, wieder viel gelernt über kaltes Wasser und jetzt entsprechend in einem deutlich größeren Unternehmen, seit jetzt fast 3 Jahren bei HubSpot. Ich muss sagen, habe meine Passion gefunden mit dem Beruf.
Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade im Leadership, Sales Leadership vielleicht im Speziellen, häufig durch dieses, das gerade kaltes Wasser genannt, dass wir häufig dadurch lernen, weil es ja wirklich wenig Unternehmen gibt, die dich gut und im Vorfeld auf diese Rolle vorbereiten. Also war bei mir genauso, ne? Ich bin da reingeworfen worden, wurde extern geheiert, es war cool so, die haben halt gesehen, hey, der kann, hat bei Eventbrite irgendwie ja so ein bisschen SDR Co-Lead-Erfahrung gehabt. Vielleicht habe ich das so ein bisschen besser verkauft, aber Leadership habe ich eigentlich erst dann im kalten Wasser gelernt. Weil du da auf einmal ein Team hast und auf einmal willst du ja, dass das Team erfolgreich wird.
Ich glaube, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Eltern werden, egal wie sehr man sich darauf vorbereitet. Es wird immer irgendwelche Situationen geben, mit denen du nicht gerechnet hast und wo du erstmal mit klarkommen musst und wo du deine eigenen Erfahrungen sammeln musst, um dann herauszufinden, nicht nur was der richtige Weg ist, sondern was für diese Person, für dich als Manager, der richtige Umgang damit ist. Das heißt, ich glaube, ohne eigene Fehler zu machen, kann man es nicht.
Das sowieso nicht. Also, es gibt, glaube ich, ein paar Grundprinzipien. Wenn man sich an die hält, dann macht man schon ein bisschen was richtig. Und ein paar Sachen sollte man ja auch aus Unternehmenssicht hoffentlich als Support-Infrastruktur bekommen, was leider häufig dann nicht passiert. Aber ich habe mir dann separat auch zu der Zeit einen Coach gehabt, mit dem ich gearbeitet habe. Und dadurch, glaube ich, konnte ich zumindest ein paar Situationen irgendwie relativ gut reflektieren und das dann lernen. Es soll gar nicht unser Thema heute sein, über das wir eigentlich reden wollen. Bevor wir da hinkommen, habe ich aber auch für dich, Dina, die Frage, die ich für all meine Gäste habe, so die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du vielleicht auch damit umgehst. Vielleicht auch Sales Leadership.
Für mich ist die unbequemste Wahrheit, ohne harte Arbeit wird es nicht funktionieren. Ich habe Also ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich über die letzten Jahre gelernt habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Work Hard und Work Smart. Es gibt bestimmte Dinge, die tut man immer wieder, die führen nicht zum Ergebnis. Und wenn du die weglässt, kommst du beim gleichen Ergebnis raus. Ich habe meine Arbeitszeit auch massiv reduziert. Ich habe in meinen 20ern extrem viel gearbeitet. Und mache jetzt mit deutlich weniger Stunden, komme ich zu viel mehr Outcome. Das heißt, ich glaube schon, dass man das quasi Möglichkeiten gibt, weniger und effektiver und produktiver zu arbeiten. Aber wenn man sich alle erfolgreichen Vertriebler anschaut, dann arbeiten die hart. Dann stecken die Extrameile rein. Und dann, wenn mal was passieren muss nach Feierabend, dann wird das auch noch gemacht. Ich kenne niemanden, der wirklich richtig erfolgreich ist und nicht diese Energie reinsteckt. Und ich glaube, das ist die harte Realität, die wir akzeptieren müssen. Wenn ich so erfolgreich oder unter den Top 3% sein möchte, dann gehört eben auch dazu, dass ich die Extrameile gehe.
Definitiv. Ich frage mich immer, gerade im Sales, ich habe immer für mich gesagt, und das hat tatsächlich gut funktioniert, dass ich das erste halbe Jahr bis Jahr so viel reinstecke, dass ich danach halt aber so eine Pipeline habe, so ein Netzwerk habe, das Knowledge habe etc., dass ich danach relativ gut davon leben kann mit einer halbwegs anständigen Pace. Aber du hast vollkommen recht, ne? Ich kann mich an Freitage erinnern, da sitzt man um 20.30 Uhr, 21 Uhr noch im Büro, wenn eigentlich alle um 5 Uhr schon weg waren. Das war auch vor Corona, da ist das Feierabendbier schon getrunken worden. Klar, auch jetzt, ne, dass man mal irgendwie ab und zu noch irgendwas fertig macht, einfach weil es fertig werden muss.
Ich glaube auch nicht, dass es heißt, dass man immer Überstunden machen muss und dass man dann am Freitagabend jede Woche arbeiten muss. Ich glaube, es geht eher darum, du sagst ja selber gerade, damit ich mal entspannter arbeiten kann, muss ich davor Vollgas geben und mich richtig reinhängen. Das heißt, kann ja auch durchaus unterschiedlich über verschiedene Phasen sein.
Genau das. Also ich glaube, das ist aber auch wichtig zu verstehen. Also ich glaube, man muss, ähnlich wie du gerade sagst, man muss nicht ausbrennen im Sales, sondern wenn man es langfristig, und man darf nicht, wenn man es langfristig machen will und erfolgreich machen will, ausbrennen. Das heißt, du musst immer den Weg finden. Aber du hast vollkommen recht. So, ich glaube, harte Arbeit wird sich immer durchsetzen und dann ist es eben auch kein Glück. Es ist halt, ja.
Nicht, dass man nicht harte Arbeit ist richtig was, sondern Fleiß.
Fleiß, ja, Fleiß steckt Talent, so, ne?
Ja,
100. Ja, genau. Sehr schön. Gehe ich, wie du schon sagst, komplett mit. Wir wollen heute über so ein Thema reden, was ich sehr spannend finde. Und ich finde gerade spannend, dass du es als Thema angesprochen hast, weil HubSpot ist ja schon ein sehr, ich sag mal, durchprofessionalisierter, datengetriebener Vertrieb. Dass du meintest, hey, ich glaube, ein Thema, was viele gerade bewegt, ist auf der einen Seite natürlich das Thema Daten, auf der anderen Seite das Thema Bauchgefühl und Intuition. Und dass natürlich die Daten nicht alles wiedergeben, was der Wahrheit entspricht. Oder man Daten vielleicht auch interpretieren muss. Ich finde deinen Blick darauf aber erstmal vielleicht allgemein spannend, warum du gerade diese Hypothese hast. Ich glaube, auf der einen Seite, ich arbeite viel mit Startups, die gar keine Daten haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil du musst irgendwo datenorientiert arbeiten. Auf der anderen Seite, man kann natürlich auch zu viel davon machen.
Ich glaube, dadurch, dass ich davor in einem Series A Startup bin, war jetzt in einem deutlich größeren Unternehmen. Ich würde sagen, Konzern ist noch nicht das richtige Wort für HubSpot, aber im Fall ein sehr gewachsenes Scale-up. Und es gab verschiedene Situationen, ähnlich wie du gerade beschrieben hast. Es gibt Situationen, wo du oder auch unterschiedliche Manager, Geschäftsführer, Director über einem, die verschiedene Erwartungshaltungen haben. Geht man sehr datenbasiert an die Sache ran? Ich habe 50 verschiedene Reports und schaue mir 30 KPIs in jedem Report an und versuche daraus irgendwie das perfekte Gesamtbild zu analysieren, um genau zu verstehen, wo ist mein größter Hebel und was kann ich da rausziehen. Arbeite vielleicht viel mit Modellen, um Annahmen zu treffen. Oder das komplette Gegenteil, Leute, die nur nach Bauchgefühl und Intuition gehen. Offensichtlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und die Frage ist aber, was ist denn das richtige Maß zwischen Bauchgefühl und Datennutzung? Und woran kann ich eigentlich festmachen, wann ich was benutzen sollte? Und ich glaube, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, da gibt es auch kein klares Richtig zu. Und deswegen dachte ich mir, finde ich es eigentlich ganz interessant, wenn wir das mal gemeinsam diskutieren.
Ja, total. Und ich habe auch überhaupt keine klare Meinung dazu, außer genau die du gerade gesagt hast. Irgendwo ist beides wichtig und hat beides eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, je höher ich in eine Organisation gehe, also auf einem Leadership-Level, desto relevanter wird eigentlich nur eine datenbasierte Betrachtung mit vielleicht irgendwie Ausnahmen von Ausreißern. aber je weiter ich in ein Deal-Level reingehe, also meinem einen Deal ist ja vollkommen egal, was meine Call-Connect-Rate ist. Oder den einen Prospect, den ich als zweiten Call, als zweites Meeting irgendwie lege in meinen 30 Dials, der ist dann vielleicht der vermeintliche Ausreißer und passt nicht in die Daten rein, aber ich habe trotzdem das Meeting gelegt. Ne? Und also auf dem individuellen Level ist es im Zweifel vollkommen egal.
Ich glaube, ein großer Faktor ist wahrscheinlich auch, ab welcher Seniorität sollte ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen können. Und Seniorität heißt gar nicht unbedingt, wie lange bin ich schon in meinem Beruf und wie erfolgreich bin ich in meiner Karriere, aber vielleicht einfach in der Sache, in der ich mich gerade entscheiden möchte, wie sicher bin ich in der Sache? Kann sein, dass ich seit 13 Jahren Vertriebler bin, aber gerade bei einer anderen Firma neu reingekommen bin. Kann ich dann auf mein Bauchgefühl so 100% vertrauen? Ja, weil ich habe viel Vorerfahrung. Ist aber die Frage, wer weiß, vielleicht ist das in dem Unternehmen, sind Dinge anders. Vielleicht bin ich da nochmal vorsichtig und prüfe mein Bauchgefühl gegen oder meine Intuition mit Daten, um sicherzustellen, dass ich da richtig liege.
Yes, das gehe ich mit. Ich glaube, wenn ich neu in eine Organisation reinkomme, würde ich mir auch erstmal die Daten angucken, die meine Kollegen, Kolleginnen haben. Was sind quasi die Benchmarks, auf die wir gerade haben? Also was ist quasi der Average im Team und was ist vielleicht High Performance? Dass ich überhaupt einen Orientierungspunkt habe, zu wissen, was muss ich überhaupt an Aktivität reinpacken, theoretisch. Das würde ich übrigens schon vorher machen, ne, bevor ich den Job überhaupt anfange, um zu wissen, ist das überhaupt etwas, was ich für realistisch halte und liefern könnte. Und dann natürlich nach einer gewissen Zeit meine eigenen Daten daneben zu legen und noch Vergleichbarkeit schaffen zu können. Du hast vollkommen recht. Auf der anderen Seite, wenn wir über Deals reden, und Deals entstehen ja vor allem durch Vertrauen, und ich glaube, spätestens da hören Daten halt auf. So, du kannst halt, ich weiß nicht, wie kannst du am Ende Trust messbar machen? Also es wird ja nicht funktionieren. So, ich kann die Likelihood vielleicht, dass ein Deal closed, vielleicht dann irgendwie mit irgendwelchen komplexen Modellen berechnen, ja, weil ich mir irgendwie E-Mail Velocity angucke zum Ende, also wie oft wird E-Mail Pingpong gespielt, ne, oder gibt's Abstimmungen, wie schnell antworten Kunden, so. Das sind aber irgendwie auch nur Indikatoren dann, ne?
Und man darf auch nicht vergessen, das Bauchgefühl kommt ja immer irgendwo her. Also irgendwas wird es ja ausgelöst haben unterbewusst. Und es mag sein, dass das Verhalten des Prospects sich verändert hat. Anfangs war er viel responsiver als davor, jetzt ist er weniger responsiv. Oder er geht nicht mehr so auf meine Fragen ein. Also irgendwoher kommt ja dieses Gefühl. Und ich glaube, das dann zu verstehen, das hilft in jedem Fall. Aber ich glaube, ich bin bei dir. Vielleicht muss man das wegnehmen von der Perspektive Intuition oder Daten in einem Sales-Prozess bei einem Deal, sondern wirklich eher auf, wie messe ich eigentlich meine eigene Performance und wie beurteile ich, was ich besser machen muss als Rep und als Manager für diesen Rep. Ja. Weil da, glaube ich, ist eigentlich der spannendste Clash zwischen, wie datenbasiert gehe ich davor. Mache ich mir diverse Reports, die ich kontinuierlich durchchecke, entscheide ich dann auf Basis dessen, was mein größter Hebel ist und worauf ich mich konzentrieren möchte. Oder gehe ich nach Bauchgefühl und sage, ach Mensch, der Klassiker, ich glaube, es liegt an der Deal Creation. Ich glaube, ich muss mehr Aktivitäten machen und mehr Deals kreieren. Das ist der größte Hebel.
Tja, was ja fairerweise auch die Daten widerspiegeln sollten, wenn das so ist. Aber wie ist denn dein Blick da drauf? Also, wenn du jetzt Rep bist selber oder Manager bist für einen Rep, und wir nehmen mal vielleicht nicht einen Junioren, sondern einen, der vielleicht etwas erfahrener ist. Wie würdest du vorgehen, um zu wissen, hey, wo stehe ich denn gerade und woran sollte ich denn arbeiten?
Ja.
Und wahrscheinlich genauso 1:1 anwendbar auch für einen Junioren-Rep, der vielleicht ein bisschen mehr Guidance braucht.
Ich glaube, eine meiner wichtigsten Takeaways ist, weniger ist mehr. Und das gilt, glaube ich, in so vielen Bereichen, im Vertrieb und im Sales Management auch. Ich glaube, wir machen oft zu viel von den Dingen, die nicht zum Ergebnis führen und die vielleicht sogar dem Ergebnis schaden. Konkretes Beispiel. Auch bei HubSpot haben wir einen MBR-Report, der uns zur Verfügung gestellt wird, wo wir bei jedem Rep, ich glaube, wir haben mit Sicherheit zwei.
Sorry, MBR?
Ein Monthly Business Review. Sorry. Genau, wo wir uns sozusagen den Rep und die Performance des Reps auf diversen Ebenen anschauen, bestimmt 30 verschiedene Ebenen. Was ist deine Discount Rate? Was ist dein Average Selling Price? Was ist deine Win Rate? Wie viele Deals hast du kreiert? Wie viele Aktivitäten hast du gemacht? Runtergebrochen auf Calls, E-Mails, LinkedIn. Welche Conversion hast du an welchem Bereich des Funnels? Also alles an Daten rein. Jetzt könnte man sich das jeden Monat anschauen und reviewen und dann jedes Mal wieder neu entscheiden, was man dann angeht. Wo ist der größte Abbruch und was gehe ich an? Wenn ich jeden Monat meine Strategie ändere, jeden Monat mich auf irgendwas Neues konzentriere, allein die Arbeit, in diese 30 Reports reinzuschauen und da rauszulesen, woran es hakt, ist enorm. Und ich glaube, das braucht es nicht. Ich nutze diesen Report sehr selten. Ich weiß, dass viele den viel nutzen und damit auch sehr gut fahren. Ich glaube, wir nochmal, das gibt kein klares richtig und falsch. Für mich ist der Weg eher weniger ist mehr. Erstens, wenig KPIs anschauen, die aber zentral sind. Und wenn ich dann merke, das ist der Schwerpunkt, dann kann ich da immer noch tiefer gehen und mit anderen KPIs nachchecken, wo genau muss ich hier was dran ändern. Aber ich glaube, erstmal zählen eigentlich nur die drei wichtigsten KPIs und das ist Anzahl der Deals created oder die Pipeline, die ich offen habe, der Average Selling Price und die Win Rate. Mit den drei Sachen hast du eigentlich eine simple Sales-Formel, mit der du sehen kannst, im Vergleich zu anderen Leuten, im Vergleich zu meiner historischen Performance, wo habe ich eigentlich die größte Opportunity? Und das würde ich jetzt wieder kombinieren mit etwas, was wenig mit Daten zu tun hat. Und zwar, wo liegt die Stärke des Reps? Ich glaube, ganz oft konzentrieren wir uns vor allem als Manager viel zu sehr drauf. Der Rep ist schwach in dem und dem Bereich. Zum Beispiel, der Rep ist schwach in Deal Creation. Kommt ja immer wieder mal, neue Reps kommen rein, die sind eine andere Motion gewohnt und die tun sich ultra schwer damit, quasi hinterher zu sein mit der Deal Creation. Jetzt habe ich einen Rep, der hat genau den Fall, hat aber eine unfassbar starke Winrate. Der closed in der Regel 60% seiner Deals, weil er super, super stark in der Execution ist und sehr selektiv, welche Deals er angeht. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder konzentriere ich mich mit ihm drauf, ihn jeden Tag Druck zu machen und hinterher zu laufen und jedes Mal wieder das Thema Deal Creation aufzunehmen, worauf er einfach keine Lust hat. Und die Art und Weise, wie er mit quasi hoher Quantität Deal Creation macht, ist nicht sein Ding. Der wird das akzeptieren, der wird das machen, aber wird er es gut machen? Wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich vielleicht mehr Deals, habe aber hinten raus weniger Umsatz. Wohin führt das? Und deshalb glaube ich, ist es echt immer sinnvoller zu überlegen, wo liegt die Stärke des Chefs. Wenn seine Stärke in der Winrate liegt, gut, dann müssen wir bleiben wir bei deiner Anzahl an Deals, die du gerade machst. Wir müssen die stabil halten. Aber vielleicht müssen wir eher herausfinden, wie kommst du denn an die größeren, besseren Deals, um sicherzustellen, dass deine Winrate ist super stark, deine Deal Creation ist schwach, ASP ist irgendwo in der Mitte. Wie kriegen wir den denn hochgezogen? Und dann gehen wir vielleicht über diesen Hebel. Und das ist, glaube ich, für mich so ein gutes Beispiel zwischen eine Kombi aus Daten und Intuition, um dann diesen einen Hebel zu finden. Und dann auch wieder hier weniger ist mehr. Ein Hebel, den man nicht jeden Monat ändert, sondern den man mal über mehrere Monate so lang durchexerziert, bis er wirklich richtig funktioniert.
Finde ich ein gutes Beispiel und gleichzeitig als, und da kommt, glaube ich, der Unterschied zwischen Startup und Advanced Scale-Up durch. Reps nicht prospecten wollen, dann habe ich immer schon meine Fragezeichen. Aber ich weiß natürlich, hey, auch Closing, gerade von komplexen Deals, ist natürlich ein Thema. Ich habe mal das Gefühl, Closing kann ich jemandem vergleichsweise leichter beibringen als das Prospecting-Thema, weil da musst du halt wirklich einen Effort reinlegen. Und ich weiß, es geht später auch um komplexere Buying Center etc. Ne? Aber ich finde das Beispiel, was du triffst, sehr, sehr gut. Und ich finde vor allem wichtig, den Punkt rauszustellen, zu sagen, hey, man soll das nicht jeden Monat switchen, sondern du brauchst Kontinuität, damit du überhaupt validieren kannst, ob das, was du tust, auch funktioniert und richtig ist. Ich meine, wenn wir einen Sales Cycle haben von, ich sag jetzt mal 6 Monaten, dann werden wir erst nach 6 Monaten sehen, ob mein ACV und meine Winrate sich verändert haben. Und da muss man sich auch, und frühestens da, wir sehen es dann ja eigentlich erst, weil es ja über Zeit läuft, erst danach. Ne? Da muss man eben die Geduld haben, auch zu wissen, wann können wir überhaupt die Ergebnisse erwarten und bis dahin eben auch konsistent zum Plan bleiben. Ich hatte zum Beispiel.
Und ich glaube, nur um eine Sache zu ergänzen. Ich glaube, du gehst natürlich auch ein großes Risiko ein, wenn du 6 Monate wartest, bis das Ergebnis da ist. Weil was ist, wenn du nach 6 Monaten feststellst, wir sind in die falsche Richtung gegangen, es hat nicht funktioniert. Aber deshalb on the way Möglichkeiten zu finden, wie track ich eigentlich, und da kommen wieder Daten ins Spiel, wie track ich eigentlich, ob ich auf dem richtigen Weg bin, um mir Gewissheit zu geben, wir machen genauso weiter.
Ich glaube, dass das Wichtige ist, und das war für mich das allergrößte Learning, dass dir genau da Daten eben erst nach 6 Monaten, nach 9 Monaten, ich meine, bei manchen Kunden auch nach 12 oder 18 Monaten, ne, je nachdem, wie lange so ein Sales Cycle wirklich im Worst Case läuft, Ergebnisse gibt, ist das, was dir sofort eine Erkenntnis gibt. Also entweder kannst du es runterbrechen auf bestimmte KPIs, fair, das ist dann Activity-based, aber eigentlich geht es ja um die Qualität, den Inhalt der Aktivitäten. Ne? Also du musst eigentlich das Verhalten beobachten und da kommt dann Coaching ins Spiel. Ne? Und du musst dich eigentlich hinsetzen, in Call-Recordings reingehen, sehen, mache ich eigentlich genau das Richtige? Macht der Rep eigentlich genau das Richtige, um den einzelnen Stellen besser zu werden? Dazu musst du aber auch wissen, wie sieht denn eigentlich der perfekte, in Anführungszeichen, Sales-Prozess aus? Ne? Wie sieht denn eigentlich sagt immer, what good looks like. So, haben wir das überhaupt als Dokumentation? Und ich finde das zum Beispiel mit das Schwierigste. Weil am Ende musst du das Verhalten beobachten. Ich rede mich um Kopf und Kragen. So, aber am Ende, Verhalten zeigt dir, bin ich auf dem richtigen Weg und mache ich das Richtige? Ergebnisse werden folgen. Ja, darauf wollte ich hinaus.
Wenn du dich zwischen einer Seite entscheiden müsstest, wir haben ja schon gesagt, wir sind irgendwo pro eine Grauzone zwischen Intuition oder eine Kombi aus Intuition und Daten. Aber wenn es nur eine Wahl gäbe, welchen Weg würdest du einschlagen?
Ob Daten oder Verhalten? Oder? Daten
oder Intuition, also worauf würdest du eher hören?
Es kommt auf die Frage an. Reden wir über Pipeline-Erstellung?
Ich würde mal sagen, allgemein Sales Performance. Sagen wir mal, du startest in einem neuen Unternehmen, bist Vertriebler, du gehst nicht roter und willst herausfinden, woran es liegt. Würdest du, wenn du nur einen Weg einschlagen dürftest, eher auf Daten oder auf Intuition, Bauchgefühl hören?
Daten. Am Anfang ja. Also relativ einfach. Ich glaube, wenn wir über Pipeline-Erstellung reden, ist Aktivität das Wichtige. Gerade wenn wir in der Outbound-Sales-Org sind. Und Aktivität steuert im Prinzip alles. Wenn ich keine Aktivität habe, und mir nicht vorher hinsetze und sage, hey, was sind denn die Conversion Rates, auf die ich gucken muss? Was sind denn, ich weiß ja sehr genau, wenn ich als Beispiel, ich will einen Deal gewinnen, dafür muss ich irgendwie, I don't know, 3 Opportunities erstellen, ich habe eine 33% Winrate und muss, um die 3 Deals zu erstellen, 100 Aktivitäten machen. So, dann ist das erstmal vielleicht der Average, gegen den ich performen möchte in der Organisation. Dann gucke ich mir das an und sage, okay, funktioniert oder funktioniert nicht, da bin ich besser, da bin ich schlechter, dann weiß ich zumindest, dass ich was anders machen muss. Ich weiß noch nicht was. Wenn wir über Deal-Closing reden, später über einzelne Deals, gucke ich schon sehr auf Bauchgefühl. Aber deshalb ist es für mich auch der Spagat. Als Sales Leader gucke ich viel mehr auf Daten als auf Bauchgefühl, weil wenn mir jemand sagt, hey, der Deal kommt auf jeden Fall, dann weiß ich, der kommt auf jeden Fall nicht und wir müssen da reingucken. Auch Bauchgefühl.
Ich finde es eigentlich gerade ganz interessant, weil
ja,
wenn du mich gefragt hättest, wenn ich nur einen Weg habe, Daten oder Bauchgefühl, was würde ich priorisieren? Meine klare Antwort wäre gewesen Bauchgefühl. Deswegen fand ich es gerade spannend, dass du denn die andere Seite repräsentierst. Vielleicht müssen wir jetzt da mal ein bisschen drüber debattieren und uns gegenseitig von unseren Seiten überzeugen. Ich würde nämlich mal einen Punkt, ich hatte das gerade erst, ich war bei so einem HubSpot bietet für vereinzelte HubSpotter so eine Art Mini-MBA in Boston an, unter anderem mit Professoren der Harvard-Universität. Und da war ich vor 2 Wochen. Und immer wieder, wenn wir da Case-Besprechungen hatten, hieß es, ja, die Lösung ist immer irgendwo irgendwas dazwischen. Aber wir starten immer erstmal damit, dass wir 2 Extrempositionen debattieren. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil es einen nochmal deutlicher bewusst macht, was Vor- und Nachteile von diesen Extrempositionen sind. Das heißt, in dem Fall würde ich sagen, repräsentiere ich 100% pro Bauchgefühl und du Daten fokussiert. Und du hattest jetzt gerade schon so ein paar Sachen gesagt.
Kurze Verständnisfrage. Ich spiele jetzt quasi diese hundertprozentigen Überzeugungen von der Datenseite, weil de facto wir beide ja irgendwo dazwischen liegen.
Genau, aber du repräsentierst nur fully. Ich finde es auch gut, ich bin in deinem Podcast eingeladen und erkläre dir jetzt, wie du dich zu verhalten.
Finde ich geil. Habe ich auch schon gedacht gerade, aber ist nice. Nehmen wir mit. Ich hatte tatsächlich in der Uni, als ich in Kalifornien war für ein Semester, hatte ich einen Kurs, der hat auch auf diese Harvard-Methode gesetzt. Und da hast du dann ein Paper geschrieben und danach hast du diskutiert. Und es war tatsächlich einer der besten Kurse, die ich hatte. Also wirklich viel darin dann mitgenommen. Also es ist ein cooles, auch ein spannendes Format.
Ich muss auch sagen, ich bin, deswegen bringe ich es jetzt gerade auf, weil ich sehr begeistert von der Idee rausgegangen bin.
Also, lass uns gucken, dass wir es auf 15 Minuten halten, damit wir noch abwrappen können am Ende.
kriegen wir hin. Du hattest gerade schon gesagt, du schaust dir bestimmte Dinge an, wie Winrate, Deal Creation und so weiter, und dann siehst du ja sehr eindeutig, woran du arbeiten musst. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie zuverlässig sind die Daten? Und wir müssen gar nicht in so ein großes, komplexes Unternehmen gehen wie HubSpot, wo viele komplexe Elemente mit reinspielen, dass man Daten deutlich stärker bewerten muss. Aber jetzt sagen wir mal, du bist in einem simplen Startup, du kannst sehr klar messen, wie viele Deals du created hast, wie viele du geclosed hast, was deine Winrate ist und was dein Average Selling Price ist. Hier bringe ich mal ein konkretes Beispiel. Du hast einen super starken ASP in dem Monat gehabt, liegt auf den Average Sales Price, genau, hast aber eine große Deal Size. Der Grund dafür ist aber, dass ein Inbound, der vielleicht über eine Demo-Request reinkam und der sich quasi von selbst geclosed hat, der genau wusste, was er möchte. Kann ich mich dann wirklich auf diese Daten verlassen oder sollte ich eher auf Intuition hören?
Was wäre die Intuition in diesem Beispiel?
Intuition wäre, ich weiß, dass ich diesen Monat nicht viel geclosed habe. Ich fühle mich nicht gut, weil ich weiß, ich habe nicht viel geclosed. Die Zahlen sind zwar super, aber irgendwo ist ja ein ungutes Gefühl in mir, weil ich merke, ohne diesen Inbound hätte es nicht geklappt.
Ohne das Fachvokabular dafür aus der Statistik zu kennen, ich glaube, wir wissen alle, wenn wir uns Daten angucken, ist, glaube ich, das Erste, was wichtig ist, dass wir nicht nur in einen Moment reinzoomen und sagen, das ist jetzt der eine Punkt, sondern du guckst dir eine große Gesamtheit an. Und aus der großen Gesamtheit rechnest du dann aus, wo bewege ich mich denn? Denn natürlich hast du vollkommen recht. Ich habe den einen Monat, da close ich 5 Deals, die mir zufliegen, vermeintlich zufliegen. Am Ende an anderen Monaten close ich gar nicht. Ich hatte das Beispiel auch bei dem Unternehmen, in dem ich gerade als Interim Sales Lead bin. Wir hatten lange Zeit kaum Discoveries. Dann sind wir reingegangen, dann gibt's Tage, da buchst du 3, dann gibt's Tage, da buchst du keinen. Im Endeffekt haben wir es geschafft, die Discovery-Zahl am Ende des Monats zu verdreifachen. Sind auf irgendwie 30 von den 10 gekommen. Ne? Also das ist erstmal, wenn du dir den einen Tag raussuchst, kann es geil sein oder kann es schlecht sein. Ich glaube, man muss sich dann halt gucken, wie pendelt sich da der Durchschnitt ein. Und so würde ich es auch bei Deals sehen, wenn wir nochmal extreme Ausreißer drin haben, sei es ganz große oder ganz kleine, würde ich die vielleicht auch noch rausrechnen. So habe ich es zum Beispiel auch wirklich immer gemacht, wenn ich meine Planung gemacht habe, auf meine Pipeline geguckt habe. Ich habe immer die großen Deals rausgerechnet, damit ich am Ende wusste, okay, mit dem anderen, das sind, ne, also dass ich, diese, wie sagt man so, die schönen, dass ich da einen guten Basiswert habe, mit dem ich meinen Monat auch gut planen kann. Und wenn dann ein großer Deal reinkommt, ist es Accelerator. Und wenn nicht, dann tut es mir nicht zu weh.
Das heißt eigentlich, wenn ich das zusammenfassen müsste, ist, du legst zusätzlich zu der quantitativen Ebene nochmal eine qualitative Ebene dazu und schaust dir an, welche Deals machen denn diese Zahlen aus, um dann berücksichtigen zu können, dass du dich wirklich auf diese Zahlen verlassen kannst oder dass du quasi mit einer konservativen Rechnung reingehst.
Ja, ich glaube, was wichtig ist bei Daten, und das ist auch, ich meine, da kommen wir wieder auch zu der Ausgangsfrage, die du ja in den Raum gestellt hast, ist, Daten geben dir ja nur einen Status quo wieder. Sie sagen dir ja nicht, wo sie herkommen oder was sie bedeuten. Das heißt, wir müssen ja Daten interpretieren, aber ich glaube, wir brauchen Daten als Grundlage, um zu verstehen, wo wir denn reingucken müssen. Nehmen wir an, ich vergleiche 5 Sales Reps. Die wirken erstmal so, als würden die gleich viele Deals machen. Und eine von denen ist aber immer bei 120% Quota. Ohne Datenbetrachtung also, wüsste ich das wahrscheinlich erstmal gar nicht. Aber dann stellst du dir die Frage, okay, warum ist denn das so? Und wenn ich mir nicht die einzelnen Daten angucke, die einzelnen Stages vergleiche, werde ich nie wissen, wo der Unterschied ist. Also macht sie einfach beispielsweise die Angebote anders. Macht sie eine Follow-up-E-Mail einfach anders. Also welche Stage performt denn besser? Das kann ich ja nur machen, wenn ich eine Datengrundlage habe.
wenn der Datengrundlage zu vertrauen ist. Und ich glaube, das ist nämlich,
ja.
Das wäre für mich ein Argument gegen Full Focus auf Daten. Weil ich glaube, das kann ganz schnell mal misleading sein. Ich schaue mir Daten an, sehe einen eindeutigen Bruch in der Conversion Rate zum Beispiel und denke mir, das macht ja total Sinn, dass ich nicht performt hat, weil das nicht funktioniert hat. Konzentriere mich komplett auf diesen Hebel und merke dann, es hat nicht zum Ergebnis geführt, weil der Fehler vielleicht irgendwo komplett anders lag oder dieser Bruch der Daten, der Conversion Rate, irgendwie einen bestimmten anderen Grund hatte, der nicht zwingend wirklich irgendwie eine schlechte Performance von mir ist, sondern, keine Ahnung, Tracking-Problem. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Predigen wir bei HubSpot ja auch immer wieder. Wenn ich verschiedene Systeme im Einsatz habe, vor allem im Marketing und Vertrieb, egal wie gut die API-Schnittstelle ist und wie smooth die Transition ist und so weiter, es gehen immer irgendwo Daten verloren. Und wenn wir uns dann Reporting anschauen, am Ende des Monats, weißt du immer nie, kann ich mich 100% verlassen auf die Zahlen, die ich mir da anschaue?
Ich bin Sales Rep in deinem Team. Ich habe es nie zu HubSpot geschafft, aber nehmen wir an, ich bin da. Fange an so und ich bin bei, I don't know, 70% Quota.
Mhm.
Was machen wir jetzt, wenn wir keine Daten haben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, I know.
Ich habe gerade schon wieder vergessen, dass ich ja nur für Intuition stehe. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil, wie ich vorgehe. Das Erste, was ich verstehen möchte, ist, worin fühlst du dich sicher in deinem Job? Und worin fühlst du dich unsicher? Womit tust du dir schwer? Wir haben keine Daten. Das heißt, wir müssen ja quasi auf unser Bauchgefühl hören, auf unsere Intuition. Es gibt aber nicht eine Gesamtintuition, sondern es gibt ja auch Intuition in verschiedenen Bereichen des Sales-Prozesses. Zum Beispiel, keine Ahnung, in der Demo fühle ich mich super sicher. Wenn ich einen guten Case habe und in eine Demo mit denen gehe, dann weiß ich, ich kriege die überzeugt und ich kriege die dann auch geclosed. Da fühle ich mich super confident. Wenn ich aber in eine Discovery-Call gehe, vielleicht vor allem auch bei Industrien, die ich nicht so gut kenne, und es gibt so ein, zwei Use-Cases, da fühle ich mich sicher, aber bei dem Rest fühle ich mich super unsicher, bin ich komplett lost. Ich weiß nicht, welche Fragen ich stellen soll. Das heißt, wir wissen schon ganz ohne Daten, wissen wir schon, okay, das ist schon mal der Teil des Sales-Prozesses, auf den wir uns eher konzentrieren müssen. Und dann könnte ich eigentlich nur über Fragen und dieses Gefühl von Selbstsicherheit oder Unsicherheit, das sagt ja auch ganz viel aus, worin man gut oder schlecht ist. Und vor allem im Vertrieb, wo Confidence ein ultra wichtiges Thema ist. Wenn ich mich unsicher an was fühle, ist egal, wie gut oder schlecht ich darin bin, jetzt ausstrahlen und ich werde wahrscheinlich keinen guten Job machen.
Fair point. Spätestens jetzt würde ich wirklich gerne aus der Datenrolle rausgehen.
Dann habe ich gewonnen. Sehr gut.
Einfach weil wir beide wissen, dass die Wahrheit dazwischen liegt und ich die eine Sache jetzt zumindest, ich glaube nochmal und da stimme ich dir ja zu, sagen muss, ich meine, Korrelation heißt nicht Kausalität, ne? Nur weil es so wirkt, als ob etwas in einem Bereich ist, heißt es nicht, dass dort auch die Ursache dafür liegt. Also einfaches Beispiel, was ich ja selber auch in meinem Alltag immer wieder sehe, ist Unternehmen, die zu uns kommen und sagen, hey, wir hätten gerne Closing-Training. Unsere Reps closen einfach nicht. So, fair enough. Jetzt, Typ Bauchgefühl wird mir sagen, okay, wir haben Discovery-Thema. Ist es meistens auch. Aber wenn du die Daten anguckst, dann sieht es so aus, hey, wir erstellen viele Deals, die laufen durch ein Discovery, die laufen durch eine Demo, durch Solution Design, wie auch immer die Stages heißen, ne? Ist auch vollkommen egal. Und dann, wenn es um Negotiation geht, da sind sie stuck und da bewegt sich eigentlich nichts mehr hin. Und meistens, wenn du dann reinguckst, ist das Thema, hey, wir haben einfach keinen guten Discovery gemacht. Das sagen die Daten aber nicht. Die Daten sagen, wir sind bis zur Demo durchgekommen. Also genau das, was du gerade auch schilderst. Sondern wir müssen am Discovery arbeiten, weil wir müssen verstehen, was das Problem ist, wer das lösen möchte, warum das relevant ist und warum wir es jetzt lösen wollen. Bis wann das gelöst werden muss, was passiert, wenn es nicht gelöst wird. You name it, ne? Und nur dann können wir den Case bauen und den Buyer entsprechend oder den Champion auch entsprechend enablen. Natürlich spiegeln das die Daten nicht wider, aber fairerweise das Bauchgefühl ja meistens auch nicht.
Und das wollte ich auch gerade sagen. Ich hätte sogar ein Argument für dich, das gegen Bauchgefühl spricht.
Weil der Kunde sagt ja sogar schon, hey, wir haben ein Closing-Problem.
zum Beispiel, das ist das eine. Das andere ist so ein Faktor wie, wenn wir jetzt wieder auf diese Rap-Performance-Situation gehen, Faktoren wie Imposter-Syndrom. Vielleicht ist alles gut, so wie es ist, aber, und ich habe vielleicht sogar, ich habe genug Raps, die performen fantastisch und trotzdem stehen sie immer wieder mal da und sagen, ich glaube, es war nur Glück. Ich glaube, das bricht jederzeit zusammen und das verzögern sich ultra krass. Das wird alles nichts. Letztens erst wieder mit einem meiner Top-Performer drüber gesprochen. Und dann brauchst du Daten, die checken, bist du richtig mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition oder ist alles in line? Und wenn wir uns dann die Daten anschauen und sehen, die Deals, die du gerade noch offen hast, die kurz vor Closing stehen, sind immer noch absolut im Rahmen mit deiner Average, mit deinem Average Sales Cycle. Das heißt, ja, es dauert gerade länger und ja, es verzögert sich mehr, aber es sind große Prozesse und das ist normal. Oder ich sehe, du hast recht. Die sind gerade 2 Monate länger offen als sonst. Da müssen wir noch mal mehr reingehen. Aber ich glaube, vor allem so in der Sales Performance Imposter Syndrome lässt einen ganz gerne mal oder Unsicherheit lässt einen ganz gerne mal ein verfälschendes Bauchgefühl empfinden.
Ja.
Ja, surprise. Die Wahrheit.
Definitiv. Und ich glaube sogar, der Punkt da ist, wir sind ja im Sales dazu angehalten, zwar im großen Ganzen optimistisch zu sein, aber eigentlich immer pessimistisch. Eigentlich fragst du dich doch immer, warum verliere ich diesen Deal? Wer grätscht mir jetzt noch rein, ne? Habe ich wirklich jede Person abgeholt? Was kann hier noch schieflaufen? Und das ist ja auch unser Job, auf Deal-Level wirklich immer so ein bisschen, pessimistisch ist ein zu krasses Wort, ne? Aber hinterher zu sein, genau diese Fragezeichen zu adressieren. Mhm. Overall musst du natürlich die Confidence haben und sagen, hey, ich weiß, wie das Spiel läuft und du als Kunde, der da steht und der hier hin will, muss das und das machen. Im Großen und Ganzen optimistisch sein. Aber insofern ist es ein sehr, sehr valider Punkt, den du gerade reinbringst, dass man natürlich oft sich auch fragt, so, was mache ich hier eigentlich so? Ich habe so viele Fragezeichen in meinen Deals, es ist doch nur Glück, wenn die reinkommen. Offensichtlich nicht, weil harte Arbeit oder Fleiß, wie du es am Anfang gesagt hast, und da schließt sich, glaube ich, auch so ein bisschen der Kreis, ist am Ende das, was dann vielleicht häufiger auch wie Glück aussehen mag. Oder wenn du auch hörst, ich weiß nicht, wie es dir ist, ich habe oft in Organisationen gesehen, wo dann man hieß, hey, ja, guck mal, so viele Deals, immer hätte ihr die 3 Inbounds bekommen, das ist doch Glück. Nein, über die Zeit hinweg gleicht es sich aus und dann ist es kein Glück, sondern es ist halt Fleiß. Und dann kommt mal ein vermeintlich leichter, großer Deal um die Ecke.
Ja, absolut. Gerade noch einen anderen Gedanken, weiß ich nicht mehr. Aber
all good.
Ich glaube insgesamt, so die ich glaube, die Gesamtthese oder unser Fazit ist, was wir am Anfang schon gesagt haben, die Kombi aus beidem macht's. Ah, jetzt weiß ich meinen Gedanken wieder. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor, was das Thema Bauchgefühl und Intuition angeht. Wenn ich nicht auf dieses Bauchgefühl höre, dann glaube ich, löst das langfristig auch viel mehr Probleme aus, weil du dir eine krasse Unsicherheit aneignest. Mhm. Wenn du merkst, ich fühle mich gerade in dem Call nicht wohl oder irgendwas stimmt nicht, aber ich ignoriere das weg, weil die Daten sagen was anders. So in so eine Situation zu kommen oder in so einen Zustand zu kommen, wo du deine eigene Intuition nicht mehr vertraust, kann viele Probleme auslösen langfristig. Und dann wieder dieses Vertrauen da drin zu gewinnen, ist schwierig. Deswegen glaube ich, trust your gut feeling. Es kommt irgendwo her. Ich glaube, dem blind zu vertrauen, das ist falsch. Und bevor ich dem blind vertraue, aber ich würde sagen, der Startpunkt sollte eigentlich immer das Bauchgefühl sein, dass man damit im Reinen ist und seiner Intuition vertraut und darauf hört. Die sollte aber dann nicht direkt zu einer Aktion führen, sondern die sollte im zweiten Schritt wahrscheinlich dazu führen, dass man sich dann erstmal vereinzelt Daten anschaut, um sich dieses Bauchgefühl zu bestätigen oder das zu hinterfragen.
Ich glaube ich stimme dir zu 100% zu. Ne? Also dieses Thema Deal-Level, Gut-Feeling, super wichtig. High-Level, wahrscheinlich bin ich, wie gesagt, mehr noch bei der Datenperspektive. Aber am Ende mit dem Gleichen, wenn ich merke, hey, da ist irgendwas off, dann sollte ich mir die Frage stellen, warum und da eben reingehen. Aber ich glaube eben gerade auf Deal-Level ist es gar nicht so sehr, und nennen wir es mal Daten, dann ist es ja auch eher die Qualität, die ich in dem Deal habe. Also das Wissen, was ich in dem Deal habe. So offensichtlich habe ich nur einen Stakeholder drin versus 3, 4, 5, 6. Ne? Also spreche ich mit mehreren Leuten in der Org. Wie abhängig bin ich von einer Person? Natürlich merke ich, wenn die Person nicht mehr antwortet. Gibt es dazu Kontext? So, einfaches Beispiel, ich hatte gerade, da hat mir der Kunde vorher gesagt, hey, ich bin dann jetzt irgendwie mal eine Woche auf Dienstreise unterwegs und nicht responsiv. So fair enough. Ich mag es trotzdem nicht, wenn er mir nicht antwortet. Aber ich habe zumindest den Kontext dazu und weiß dann, hey, okay, es gibt einen Grund. Und der Grund ist nicht, dass der Deal nicht mehr relevant ist, ne? Oder dass das Projekt nicht mehr relevant ist. Aber es ist ein super schwieriges Thema. Ich würde am Ende auch sagen, wenn du ein Bauchgefühl hast, dann sollte man sich fragen, wo das herkommt. Und dann eben in die Details reingucken, habe ich alle Fragezeichen in diesem Deal beantwortet. Und am Ende ist die Frage, die ich mir, warum verliere ich diesen Deal? Und spätestens, wenn mir jemand sagt, ist, den gewinnen wir auf jeden Fall. Nein, warum verlieren wir den? Und da kommen immer Punkte auf, die wir noch nicht berücksichtigt haben.
Und der Grund, warum das so wichtig ist, man will ja gar nicht negativ oder zu pessimistisch sein. Der Grund dafür ist ja nur, dass du dich für den schlimmsten Fall vorbereiten möchtest. Wenn ich davon ausgehe, dass alles gut läuft, dann bin ich viel relaxter und schaue viel weniger potenzielle Probleme, als wenn ich super kritisch bin und denke, ich gehe jetzt mal vom Worst Case aus. Aus den 7 Gründen kann das alles scheitern. Wie kann ich mich jetzt schon mal darauf vorbereiten? Wenn ich weiß, die Person könnte das ablehnen, dann lass doch die Person jetzt frühzeitig schon mal involvieren, um deren Input mit abzuholen. Deswegen glaube ich, bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, aber in der Sache sage ich auch immer, ich würde es nicht pessimistisch nennen, aber ich würde sagen, hab einen kritischen Plan. Geh vom Worst Case Szenario aus. Ich glaube, dann hast du hinten raus, kommst du weiter.
Sehr gut, freut mich.
Ich glaube, wir haben das sehr gut zusammengefasst. Bauchgefühl, Vertrauen und das dann mit Daten challengen oder bestätigen lassen. Und ich glaube, für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weniger ist mehr. Sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren und sich dann auch wirklich Zeit lassen, bis die richtig funktionieren. Ich glaube, damit fährt man wahrscheinlich einen ganz guten Weg. Ich glaube, am einfachsten ist es, mich auf LinkedIn zu adden, wenn ihr dazu auch Meinungen habt, gerne auch kritische, andere Meinungen, dann schreibt mir gerne und freue mich sehr, die Diskussion nochmal weiterzuführen. Ich freue mich auch sehr, dass wir es geschafft haben und fand die Diskussion super spannend. Vielleicht müssen wir die nochmal weiterführen, vielleicht auch eine Extended-Runde. Das nächste Mal dauert es auf jeden Fall kein Jahr, bis wir es zu einer Podcast-Aufnahme schaffen.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jeder Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.